Hallo und herzlich willkommen zum 136. Pancast. Wir hassen Filme. Ich bin Horst Lukas Dieste, der Moderator für diese Woche. Und ich rede mit Malte Springer, dem Moderator von letzter Woche.
Hallo.
Und Max Ole von Raison, dem vielleicht Moderator von der nächsten Woche. Wer weiß.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke. Schön.
Ja, oh, gern. Ja. Gern. Heute reden wir über zwei Filme. Zum einen Hacksaw Ridge, der Kriegsfilm von Mel Gibson, und Jackie von Pablo Larrain, in dem Natalie Portman Jacqueline Kennedy spielt, Jackie Kennedy, die Frau von niemand anderem als John F. Zusätzlich reden wir über die Preisverleihung, die 88 Mal in Folge als beste und wichtigste Preisverleihung bei den Oscars gewählt wurde. Die Oscars. Da sind die No-No-Nominierungen draußen. Es gab eigentlich keine Überraschung. Als bester Oscar insgesamt ist Oscar Isaac nominiert und als bester Oppositionsführer im Saarland Oscar Lafontaine. Ja. Bester Mülltonnenbewohner wird wohl auch wieder dieses Jahr an die Sesamstraße gehen. Naja. Paar andere Kategorien gibt's auch noch, da reden wir dann ein bisschen später drüber. Noch ein kurzes Update im Sinne von Pancast aktuell. Christian ist immer noch in Thailand. Ja. Malte bereitet sich auf den größten Umzug seines jungen Lebens vor. Ja, und unter diesen außergewöhnlichen Umständen darf der kleine Hotte dann doch auch nochmal moderieren. Danke. Ich weiß nicht, was das für dich und deinen Platz in der Rangordnung bedeutet, Max, aber na gut, egal.
Ja, muss ich jetzt was aus meinem beruflichen Leben auch erzählen, so wie bei euch?
Auch wenn du möchtest.
Ja, also ich ziehe nicht um. Ich moderiere auch nicht. Ich werde heute Schwierigkeiten haben zu sprechen beim Cast, weil ich habe hier so eine Tüte Stork Riesen liegen und so mein sag mal, ich kriege den Mund kaum noch auf. Es ist Treibsand,
ne?
Als Süßigkeit
so ein bisschen. Ja. Nee, ich habe natürlich, wie ihr wisst, meine Bachelorarbeit abgegeben, stehe wieder voll im Saft und auch spätestens nach seinem ja fast größenwahnsinnig anmutenden Versuch, sich letzte Folge mit dem Großmeister der Moderation Jörg Dreger zu vergleichen, sitzt Malte natürlich erstmal wieder ganz hinten im Schulbus und hält da die Füße stehen.
Ja, macht ja nichts. Da wurde ich direkt abgesägt nach 3 Wochen. Aber ich hatte einen guten Run, denke ich. Thomas Gottschalk so bei Wetten, das kann sich da bei mir auch nochmal eine Scheibe von abschneiden.
Man muss auch einfach mal im Leben aufs Ganze gehen und gucken, was passiert. So, ne?
Genau so ist es nämlich. Und auf einmal habe ich mich hinter Tor 3 wiedergefunden, das leider nicht aufgemacht wurde. Ja. Aber gut, naja.
Auf einmal ist man dann selber der Zonk.
Das ist dann so ist es. So ist
aber trotzdem so ein Preis. Geht. Trotzdem ein Preis.
Es ist ein Preis. Ja, es ist ein kleines Kuscheltier. Ja. Leserpost ganz kurz. Ihr da draußen wart auch eher faul, hab nicht so viel geschrieben, aber getwittert hat @MuffinSteffi.
Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
Ey, der Pencast, könnt ihr vielleicht mal in Jane the Virgin reingucken und mir sagen, ob ich das nur gut finde, weil ich eine, und dann ein, so ein Frauen-Emoji, dann ein Ad und dann ein Herz. Ich weiß das nicht, ein Woman at Heart vielleicht? Eine Frau im Herzen?
Eine Oma im Herzen, glaube ich. Eine alte Frau im Herzen.
Ach, eine Oma. Ach, das ist alte Frau. Ich kenne mich bei den Emojis nicht so aus.
Also ich habe das so versucht zu deuten. So, dass,
okay. Ja, gucken wir da mal rein, vielleicht.
Doch, klar, also wenn man die fragt, das ist der Fall, also können gerne mal reingucken.
Das ist irgendwie so ein bisschen so eine Telenovela, glaube ich, könnte vielleicht was für Malte sein. Das ist ja auch eine alte Frau im Herzen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt Anstoß nehmen sollte, dass ich hier dann doch so als Dienstleister anscheinend nur gesehen werde von unseren Zuhörern. Ich will nicht ins Kino, geh du mal ins Kino und dann sagst du mir, wie das war und dann muss ich nicht mehr ins Kino. Ja, läuft die Welt nicht, Edmund Steffi.
Weil die Zuhörer dich natürlich auch downgevotet haben, so runter vom Moderationsstuhl. Insofern weiß ich nicht.
Ich mache erstmal gar nichts mehr.
Ja, ich mache
gar nichts mehr. Ich gucke die nächsten 3 Wochen jeweils nur noch alle Filme von Mel Gibson nochmal durch, dachte ich. Die sind alle so schon unterschiedlich. Das ist das Gute.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja, wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir es hin bis nächste Woche, dann sagen wir mal was dazu. Und dann würde ich sagen, springen wir gleich rein ins Vergnügen. Die Nominierung für die 89. Academy Awards sind da. Sag mal, wir gucken mal so ein paar Kategorien an. Wer sich da so Hoffnung auf einen kleinen goldenen Familienzuwachs machen darf. am 26. Februar ist es soweit. Und wie eigentlich jedes Jahr sind manche Filme, die da Chancen auf Preise haben, natürlich, wie sich das gehört, auch bis dahin noch nicht in den deutschen Kinos zu sehen. Ja. Da nochmal danke. Ja. Wir fangen mal an, direkt mit bester Film. Dieses Jahr 9 Filme und man muss sagen, im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr sind das auch mal wieder gute Filme, die hier nominiert wurden, größtenteils.
Ja.
Zum einen Arrival ist nominiert Fences, das ist dieses Drama von und mit Denzel Washington, das kommt hier am 16. Februar raus, das denke ich, nehmen wir vorher noch
auf jeden Fall.
Spielt in den späten 50ern und so ein Ex-Baseballspieler und Afroamerikaner muss irgendwie seine Familie ernähren, so ein bisschen gegen den Rest der Welt. Sieht ganz gut aus, Viola Davis hat da auch mitgespielt, soll gut sein. Dann Hacksaw Ridge, da reden wir heute drüber. Hell or High Water haben wir schon besprochen. Dann Hidden Figures.
Den habe ich schon gesehen.
Den hast du schon gesehen, okay.
Ja. Das ist ja halt so das einzige klassische Biopic, glaube ich, dieses Jahr. Obwohl Hacksaw Ridge ist ja auch so ein bisschen eins, aber trotzdem muss ich sagen, ein sehr gutes dann doch. Also zumindest ein sehenswertes, allein was die Qualität der Geschichte angeht. Ja.
Genau, es geht da ja um so Mathematikerinnen, die während dem großen Space Race bei der NASA gearbeitet haben. Genau. Auch interessantes Thema auf jeden Fall. Dann natürlich, wie in jeder anderen Kategorie auch, La La Land nominiert für besten Film. Den haben sie, glaube ich, da muss irgendwas mit den Zetteln vielleicht schiefgelaufen sein. Der ist ja wirklich überall einfach nominiert. Und man, also ich zumindest frage mich so ein bisschen, warum. Aber okay. Dann noch Lion, kommt am 23. Februar in Deutschland raus. Das ist ein Drama, in dem es so um die Geschichte eines Australiers geht, der in seiner Kindheit als Waisenkind aus Indien kam und so ein bisschen seiner eigenen Vergangenheit auf der Spur ist.
Ja.
Sieht auch ganz interessant aus, denke ich. Werden wir auch noch besprechen. Dann Manchester by the Sea hatten wir letzte Woche und Moonlight, der kommt tatsächlich erst am 9. März
das ist
dann
halt
in Deutschland
Bullshit,
mal raus.
Ja.
Genau, und da geht es um einen jungen homosexuellen Afroamerikaner, der in den 80er Jahren in Miami aufwächst. Und was ist, wie das wohl so war.
Ja. Wie mag das gewesen sein? Ja, ist ein bisschen schade, dass der so spät rauskommt, weil, so was man liest, hängt der Erfolg von La La Land jetzt bei den Oscars sehr stark davon ab, wie viel Moonlight dann doch klauen wird, in Anführungszeichen klauen.
Ja.
Müssen wir mal gucken, ob wir da an irgendeine Kopie vielleicht rankommen. Vielleicht kann man da mal Leute anschreiben, dass wir den noch vor den Oscars noch mit reinnehmen.
Es gibt den auch schon auf iTunes, also zur Not müssen wir ihn vielleicht einfach
kaufen. Ja, dann werden dann wir uns da
so
irgendwo beschaffen. Aber ich finde, wir sind noch nie so gut, wir waren noch nie so gut vorbereitet auf die beste Filmkategorie. Wir haben eigentlich alle gesehen, bis auf 3 und werden die auch noch schaffen.
Ja.
Und du hast schon gesagt, die Qualität ist wirklich geil. Weniger Biopics und halt mehr, Original Screenplays zum einen, aber manche sind es ja auch nicht, aber dann sind es dann wenigstens so Genrefilme, was ja auch, die auch oft gerne mal abwesend sind bei den Oscars. Hat mich sehr positiv überrascht dieses Jahr, finde ich sehr cool.
Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, da kommen wir später auch nochmal zu, dass Nocturnal Animals ist tatsächlich nur ein einziges Mal nominiert. Mhm. Den habe ich hier schon auch so ein bisschen gesehen, muss ich sagen. Aber war wohl nicht gut genug.
Ja, da können wir gleich über den größten Snub dann auch reden. Amy Adams, die ja wirklich, gut, ich muss sagen, in Nocturnal Animals, dafür muss sie jetzt nicht für einen Oscar nominiert werden, aber einfach in Kombination mit Arrival, ihre beiden Rollen und auch gerade der Kontrast, finde ich, hätte sie dieses Jahr auf jeden Fall eine Nominierung verdient gehabt. Das ist schon echt, das ist schon ein bisschen frech, glaube ich.
Kommen wir doch einfach direkt an die Kategorie, die Amy Adams verwehrt wurde. Beste Schauspielerin.
Ja.
Wir haben einmal, den wollte ich eigentlich auch noch unbedingt gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir den auch noch unterkriegen. Isabelle Huppert als Michelle Leblanc in L.
Ja, habe ich auch richtig Bock drauf.
Den machen wir nächste Woche, denke ich.
Ja, können wir gerne machen. Der soll ja auch irgendwie total interessant sein und auch so von einem feministischen Ansatz her mal was Neues. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann Ruth Negga als Mildred Loving in Loving.
Mhm.
Da kann ich nichts zu sagen. Tatsächlich habe ich nicht gesehen. Dann Natalie Portman, reden wir nachher noch drüber, als Jackie Kennedy in Jackie. Emma Stone als Mia Doland in La La Land und Meryl Streep als Florence Foster Jenkins im gleichnamigen Film.
Ja, ist eine überbewertete Schauspielerin meiner Meinung nach, ne?
Ja,
wissen wir alle.
Donald Trump hat es schon gesagt.
Ja, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da was ausrechnen kann.
Eigentlich komisch, dass sie überhaupt dann noch nominiert wurde.
Das regt mich aber auch ein bisschen auf, Meryl Streep. Also was heißt regt mich auf? Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann darüber nichts sagen, aber man hat schon das Gefühl, dass es so ein kleiner Treppenwitz ist mittlerweile. Wenn Meryl Streep einen Film dreht, dann kriegt sie auch eine Nominierung. Irgendwie, ich weiß nicht, ist das ihre 22. oder so? Die Zahl habe ich mir jetzt ausgedacht. Auf jeden Fall ist sie sehr hoch.
Ja.
Keine Ahnung. Und dann zum Beispiel halt eine Amy Adams dafür nicht, ist halt schon, hat so einen Beigeschmack, finde ich.
Ja, und da ist vor allen Dingen auch der Beigeschmack bei La La Land auch wieder so ein bisschen da, weil ich fand Emma Stone sehr gut, aber halt auf jeden Fall nicht besser als Amy Adams.
Ja, das ist ja wirklich so ein aber kleines gut, Politikum, da komm ich auch nicht mit überein. Aber tja, ja, ne, Preise sind Schall und Rauch, Amy, ärger dich nicht. Von uns kriegst du den Pencast Otto oder so nächstes Jahr dann, wenn wir ihn geschmiedet haben.
So, okay. Das denke ich, machen wir so. Dann bester Hauptdarsteller, Casey Affleck in Manchester by the Sea. Andrew Garfield, reden wir heute drüber, Hacksaw Ridge. Ryan Gosling in La La Land.
Das ist so der größte Witz. Wofür, für die schlechteste Gesangsdarbietung oder was? Also
nee, für bester Hauptdarsteller, glaube ich.
Ach so, okay, na gut. Dann noch Viggo Mortensen, ne, für Captain Fantastic.
Genau.
Und Denzel.
Ja. Denzel genau. Und Denzel. Denzel,
ja. Ja, ist auf jeden Fall gut illustre Riege auch. Ich finde, gut, da kommen wir noch zu Andrew Garfield. Keine Ahnung, für mich ist halt aber einfach ne, Gewinner, also Casey muss, für mich muss Casey den haben. Also ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beurteilen, ob der jetzt irgendwie besser war als die anderen oder was weiß ich. Und vielleicht geht es auch gar nicht drum, aber für mich ist Manchester by the Sea so ein starker Film. Auch ich kann das schwer, auch es fällt mir sicher auch schwer, das objektiv zu bewerten, weil der mich am meisten mitgenommen hat. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich denke, dass Casey Affleck da die stärksten Chancen auf jeden Fall hat. Interessant finde ich hier nochmal der Shoutout an Viggo Mortensen.
Ja.
Jetzt nicht unberechtigt. Ich habe den Film ja damals gesehen mit Christian. Der hat eine gute Figur gemacht. Aber wenn man mal bedenkt, also ich begrüße das, wenn man mal bedenkt, dass zum Beispiel ein Film wie Sully und dann auch ein Tom Hanks dann für diese Rolle einfach mal komplett außen vor ist bei diesen Oscars. Ich glaube, Sully hat eine Nominierung in irgendeiner Kack-Kategorie, die niemand interessiert.
Ja.
Finde ich es eigentlich eine ganz nette Geste einfach mal. So irgendwie dann auch mal ans Indie Kino noch einfach mal eine sehr passionierte Performance auch einfach, auch wenn der Film dann im Endeffekt jetzt keine besonderen Awards jemals einheimsen wird, ist eine gute Sache, aber ich denke mal, das ist dann mehr so die, das Kopfnicken Richtung Viggo Mortensen, der hat da keine reellen Chancen hier irgendwas abzugreifen, gerade bei der Competition.
Ich kann mir gut vorstellen, dass, also ich habe Manchester by the Sea noch nicht geschafft nachzuholen, mache ich aber auf jeden Fall bis zu den Oscars, wahrscheinlich nächste Woche. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Andrew Garfield hier für Desmond Doss in Hacksaw Ridge als American Hero da vielleicht auch sehr gute Chancen hat.
Klar.
Zumal Mel Gibson bester Film, beste Regie, meine ich, nicht kriegen wird, denke ich auch mal. Und dass er dann darüber der Film ein bisschen gewertschätzt wird.
Mhm.
Gut, dann machen wir noch schnell die Nebendarsteller. Mahershala Ali. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgestellt. In Moonlight gucken wir noch. Soll sehr gut sein auch da. Also gerade auch die schauspielerische Leistung.
Mhm.
Bin mal gespannt. Jeff Bridges in Hello High Water ist, denke ich, so ein ähnliches Phänomen wie Viggo Mortensen. So, ja.
Mag sein,
ja. So ein bisschen so als Nominierung ist schon der Preis für dich, glaube ich. Aber mal gucken. Dann Lucas Hedges in Manchester by the Sea.
Ja.
Dev Patel in Lion und Michael Shannon in Nocturnal Animals. Und das ist genau, das ist die einzige Nominierung für Nocturnal Animals.
Ja, finde ich auch in Ordnung. Also
das ist aber krass, weil ja Aaron Taylor Johnson für Nocturnal Animals in genau dieser Kategorie den Golden Globe gewonnen hat. Und dass der Golden Globe-Gewinner nicht mal nominiert wird für die Oscars, das ist so, glaube ich, seit 1976 nicht mehr passiert. Da hat sich die Academy dann aber doch entschieden, da die Ehre Michael Shannon zu geben. Und ich gehe damit d'accord. Ich fand den besser. Also besser ist dann immer so ein loaded word irgendwie. Aber ich finde die Nominierung sehr berechtigt. Und Michael Shannon hat diese Rolle zur Perfektion gespielt, obwohl da für ihn hier auch nicht viel zu holen ist, denke ich mal. So was man so liest. Wir haben ja Moonlight auch nicht geguckt, aber hat da Mahershala Ali schon ziemlich, auf jeden Fall einige Nasenspitzen vorne. Ich mag den sehr als Schauspieler. Ich habe den das erste Mal in House of Cards, hatte er eine Nebenrolle über mehrere Staffeln, da hat er mir sehr gut gefallen. Und das war dann, glaube ich, auch so sein Durchbruch. Danach hat er, er hat den Bösewicht gespielt in Luke Cage, dieser Netflix-Serie, als so Ghetto-Bösewicht Cottonmouth. Das war schon ziemlich schäbig, aber auch nicht unbedingt seine Schuld. Aber ich glaube, der Typ macht richtig Karriere gerade und das freut mich auch für ihn, weil ich finde, er hat eine sehr interessante Art und Weise zu schauspielen. Er ist sehr, sehr intensiv und hat auch das Gesicht dazu. Also das für den sehe ich eine gute Zukunft. Ja.
Dann beste Nebendarstellerin, da macht uns das deutsche Kino jetzt so richtig einen Strich durch die Rechnung heute, weil es ist nominiert Viola Davis in Fences, Naomi Harris in Moonlight, Nicole Kidman in Lion und Octavia Spencer in Hidden Figures. Haben wir alle noch nicht gesehen, außer Malte Hidden Figures. Ja. Und Michelle Williams wieder Manchester by the Sea. Spricht ja auch für den Film. Also wirklich bester Film, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin.
Ja. Ich finde, man hätte Emma Stone auch noch als beste Nebendarstellerin vielleicht nominieren sollen. Dann hätten wir 15 Nominierungen, nicht nur 14, dann wäre es eine runde Sache gewesen. Oder vielleicht auch gleich zweimal, so wie bei Bestes Lied, da sind sie ja zweimal nominiert. Ah, ich finde, Emma Stone hätte vielleicht auch drei Nominierungen noch für beste Nebendarstellerin
kriegen können. Vielleicht wäre sie auch noch der beste Oscar gewesen.
Genau. Oder, noch Ryan Gosling vielleicht noch als bestes adaptiertes Drehbuch vielleicht oder so. Ja. Nee, also das ist schon ein Witz. Also da 14 Nominierungen, da hat man richtig gemerkt, die wollen diesen Rekord einstellen. Und deswegen kriegt La La Land da eine nach der anderen hinterhergeworfen. Das ist schon irgendwie echt... Ja, also das mag ich nicht. Deswegen, also man muss den Oscars auch keine große Bedeutung, finde ich, mehr beimessen.
Nee.
Aber es ist natürlich trotzdem interessant für uns, dann vielleicht auch zu tippen irgendwann. Wir haben ja immer so ein Tippspiel gemacht, klar. Ja, über beste Nebendarstellerin kann ich im Moment noch keine Aussage treffen. Außer, dass ich fand, dass Octavia Spencer nicht mal die beste Nebendarstellerin in Hidden Figures war, sondern eher die andere, dessen Namen ich jetzt nicht recherchiert habe, hat mir besser gefallen. Aber ja, da werden wir dann in den nächsten Wochen vielleicht noch mehr zu sagen können.
Genau, dann können wir vielleicht noch kurz, also Adapted Screenplay ist auch, ja, eigentlich alle, die wir noch nicht geguckt haben und Arrival, müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Dann gab es noch so ein kleines Kopfnicken in Richtung The Lobster, der ist nämlich bei Best Original Screenplay nominiert, zusammen mit La La Land natürlich, Hell or High Water, Manchester by the Sea und 20th Century Women. Den haben wir auch noch nicht gesehen und ich glaube, der wird auch nicht mehr besprochen. Der
wird hinten runterfallen, denke ich auch.
Ja. Genau, aber es würde mich für The Lobster sehr freuen, wenn der da noch so ein bisschen, weil der war schon irgendwie für mich was Besonderes letztes Jahr.
Ja, es ist krass, dass der überhaupt noch dieses Jahr nominiert werden durfte, weil der ist ja in Deutschland, glaube ich, schon, oder generell ist er 2015 schon rausgekommen, aber dann eben USA-Release, glaube ich, dann erst März 2016 oder so, deswegen gerade so noch... überhaupt noch mit dabei jetzt für dieses Jahr. Ist schon krass, weil normalerweise hat auch die Academy ein sehr schlechtes Langzeitgedächtnis und so alte Filme werden dann eigentlich immer außen vor gelassen. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool, auch wenn ich den Film jetzt persönlich nicht so dolle fand, dass er dann noch eine Nominierung kriegt. Das finde ich ist schon berechtigt und auch ein geiler Shoutout irgendwie. Ja
interessant ist schon aber auch, was wenn es um die Verleihung der Preise geht, wenn ich mir vorstelle, The Revenant dieses Jahr hätte echt... schlechte Karten, ehrlich gesagt. Also muss man auch mal immer so sehen, ne? Aber gut, ist ja egal.
Ja, wir haben es ja letztes Jahr auch gesagt,
ja. Okay.
Genau, dann machen wir noch schnell Cinematografie, auch Arrival, auch La La Land, Lion und Moonlight und dann ganz witzig Silence, diese komische, diese Buchadaption von Scorsese.
Ja.
Dass man den nochmal so auftauchen sieht. Ich habe davon jetzt beim Recherchieren für diesen Becker zum ersten Mal von gehört, tatsächlich von diesem Film. Sieht aber auch gar nicht so kacke aus.
Das ist richtig krass. Der hat auch durchgehend extrem gute Bewertungen bekommen und viele Leute dachten, dass er auch gerade jetzt in der Award-Season nochmal richtig einschickt. Aber irgendwas, also die gängige Theorie ist im Moment, dass da marketingmäßig so einiges verkackt wurde, weil der wirklich niemand hatte den so richtig auf dem Zettel oder davon gehört.
Ja.
Auch Andrew Garfield, die Hauptrolle, ich habe sehr gute Sachen drüber gelesen, soll ja auch so ein kleines, persönliches Projekt von Scorsese sein, das er schon seit längerer Zeit machen wollte. Ich denke, das ist vielleicht auch mal einer für...
26 Jahren oder so.
Und die Cinematografie liest man auch, soll wirklich extrem überragend sein in diesem Film. Könnt mir vorstellen, dass er da seinen Ehren-Oscar dann auch gewinnt in der Kategorie, auch gegen die großen Filme, die dann sonst noch nominiert wurden.
Ja, also für den wird es wahrscheinlich auch eng, aber vielleicht machen wir so ein, je nachdem, nach den Oscars ist ja immer oft so eine kleine Flaute, vielleicht können wir da dann noch so einen nachholen.
Zusammen mit John Wick 2.
Dann. Würde dann sich schon, spätestens dann im John Wick, im großen John Wick 2 Cast, denke ich, werden wir da auch noch kurz drüber reden. Dann noch ganz natürlich, deutsche Filme im deutschen Podcast, bester fremdsprachiger Film, Toni Erdmann wurde nominiert, daneben noch auch mal wieder sehr schöne Filme, glaube ich. Dieser The Salesman aus dem Iran soll ja auch sehr schön sein. Irgendwie sowas finde ich ja immer persönlich sehr toll. Da geht es irgendwie um so ein Pärchen, die Hauptrollen in Death of a Salesman in einer Aufführung davon spielen und dann darüber irgendwie aneinander geraten.
Ja, ja.
Mhm. Sowas finde ich persönlich immer sehr spannend, soll sehr schön sein. Dann interessantes Projekt auch Tanner aus Australien spielt auf dieser Südpazifik-Insel Tanner. Und irgendwie so eine Romeo und Julia Story von zwei verfeindeten Völkern da oder Tribes. Und was da interessant ist, ist, dass irgendwie alle Schauspieler eigentlich so ziemlich genau einfach die Rollen spielen, die sie auch tatsächlich waren.
Ja, das ist schon krass.
Also dass da tatsächlich die Leute, denen es erlebt sind, ist vielleicht auch ein Zeichen davon, wie schnell die Biopics mittlerweile raus sind.
Ja. Dass die Leute können doch schnell selber einspringen, ja, das ist gut.
Ja, ja. Nee, aber das soll ein sehr irgendwie emotional schönes Projekt auch irgendwie sein.
Und dazu dann noch die zwei skandinavischen Filme, ne? Also Ein Mann namens Ove aus Schweden und Unter dem Sand aus Dänemark. Gerade Unter dem Sand habe ich auch sehr coole Sachen drüber gelesen. Da geht es um Kriegsgefangene, die dann so Minen am Strand quasi suchen.
In Dänemark, glaube ich, auch, oder? Tatsächlich?
Genau, in Dänemark. Soll sehr geil sein. Und ich glaube, skandinavische Filme haben bei mir eh mal direkt irgendwie einen kleinen Vorteil gedanklich. Ja. Irgendwie ist es wahrscheinlich auch ein Vorurteil, aber hätte ich Bock, da vielleicht diese Kategorie irgendwann so gut es geht noch aufzuholen, auf jeden Fall.
Vor allen Dingen muss man auch mal sagen, es ist auch einfach mal schön, wenn einen Film zu haben, wo der deutsche Titel okay ist und der englische Titel einen peinlichen Pun im Namen hat, nämlich Land of Mine heißt der auf Englisch. Und es geht ja darum, dass sie Minen quasi suchen. Also gut, da ist vielleicht der einzige Film, den es gibt, wo der deutsche Titel vielleicht besser ist. Als
dafür gibt es vielleicht den Oscar für
englische. Für den besten Titel, den würde ich persönlich ja eher an La La Land geben, aber gut, das ist natürlich Geschmackssache. Ja,
war schon clever, wie sie da mit den Buchstaben spielen und diese Wiederholung auch. Es ist einfach
smart. Ist, glaube ich, die einfachste Alliteration, die es gibt.
Gut, soweit dazu, wenn ihr meint, die Academy hat mal wieder verkackt und irgendeinen total wichtigen Film vergessen oder es war alles richtig oder wer soll die Oscars kriegen, entscheidet ihr. Wir werten eure E-Mails aus und verleihen dann den Oscar einfach hier. Das ist kein Problem, wir geben das dann weiter. Dann schreibt uns doch an podcast@drpeng.de. Nein, niemand? Na gut, dann machen wir weiter mit Hacksaw Ridge.
Jawohl.
In der Desmond ums Eck kommt, nimmt Ede Reis aus, weil der Ede den Desmond nicht mag. Ede fischt gern im Trüben und der Desmond treibt sie ihm aus. Rund um die Uhr, Tag für Tag. Große Haie, kleine Fische, viel Schatten fülle ich im Hexerrevier. Große Sünden, kleine Schwächen, das wahre Gesicht hier im Hexerrevier.
Ja, haha, Hacksaw Ridge ist das neue Regiewerk von Ex-Spice Girl Mel G. Wir haben Andrew Garfield in der Hauptrolle, Spider-Man, wir haben Sam Worthington, der Avatar, Vince Vaughn, den Hochzeitscrasher und Hugo Weaving, das ist der andere aus Matrix, für alle, die das nicht wissen. Und noch Theresa Palmer und Rachel Griffiths, zu denen ist mir nichts Witziges eingefallen. So, Moment, ich habe noch ein paar mehr Puns. Moment, also erstmal Heckenscheren Ritchie ist ein Biopic über den Landschaftsgärtner Horst Lukas Diestel. jetzt aber wirklich. Hacksaw Ridge ist ein Biopic über Desmond Doss, den Erfinder des Betriebssystems. jetzt auf Schluss. Dieser erlangte seine Bekanntheit durch die Verweigerung des Dienstes an der Waffe, trotz gleichzeitigem Wunsch, Kriegsdienst in den amerikanischen Streitkräften leisten zu wollen und in den Zweiten Weltkrieg einzutreten im Kampf gegen das japanische Kaiserreich. Und trotz seiner Weigerung, eine Waffe zu tragen, erhielt er als erster für seine Leistung die höchste Auszeichnung der Streitkräfte der amerikanischen, die Medal of Honor, die nur bei auffallender Tapferkeit und Furchtlosigkeit bei Lebensgefahr weit über die Pflichterfüllung hinaus im Gefecht gegen einen Feind der Vereinigten Staaten verliehen wird. Jo, und geht los. Wir lernen seine Zeit des Aufwachsens unter der Ägide des alkoholkranken Vaters kennen, der lebenslang irgendwie vom Krieg traumatisiert bleibt und seine Frau und Kinder haut und sich auf der Suche nach Halt in die Obhut des Glaubens begeben hat. Toll verkörpert von Hugo Weaving, wie ich finde, immer noch der andere aus Matrix. Es kommt eben dann, ja.
Das nimmt ihm auch keiner mehr weg.
Die Sonnenbrille hat er immer noch. Es kommt zum Angriff auf Pearl Harbor. Die stramm aufrechten US-Boys fangen an, sich zu verpflichten. Desmonds Bruder in seiner Familie gleich als erster sehr zum Leidwesen der Familie. Und ja, auch Desmond stellt fest, er möchte nicht zu Hause rumsitzen und andere für sich kämpfen und sterben lassen. Er tritt also in die Army ein und hat dann dort eben mit erheblichen Widerständen zu kämpfen, weil seine Haltung wird eben als unkameradschaftlich angesehen. Und viele Leute finden ihn doof. Er lässt sich aber nicht abbringen, kommt wegen eines Verfahrens sogar nicht mal zu seiner eigenen Hochzeit. Und am Ende, er ist der Bräutigam, der sich nicht traut. Nein, er kann nicht, er sitzt zu der Zeit in der Zelle. Ja, am Ende wird aber alles gut und er darf endlich in den Krieg. Und yes. Dort erleben wir dann seinen Einsatz auf Okinawa mit, genauer bei Hacksaw Ridge, einem Abschnitt, der sehr umkämpft war und mit hohen Verlusten auf beiden Seiten umkämpft wurde. Ja, gut, ist Hacksaw Ridge all oder toll? Ist einfach meine Frage an euch jetzt, die ihr beantworten dürft.
Gute Frage, ja. Er hat, finde ich, erstmal sehr viele Stärken, der Film, aber Subtilität ist keine davon. ich glaube, Mel Gibson weiß genau, welche Aussagen er treffen will. Und diese Aussagen werden dem Zuschauer wirklich mit dem Presslufthammer ins Gehirn gemeißelt. Religiöse Überzeugung, geil. So christliche Werte befolgen, richtig geil. So im Namen Gottes heldenhafte Taten vollbringen, mega geil. Ach, warte mal, Krieg und Leute umbringen? Das ist Kacke. Also ich finde, das führt dann aber schon zu einem recht imposanten Film, einfach weil diese Geschichte von diesem Desmond Doss meiner Meinung nach wirklich erzählenswert ist. Aber andererseits wird hier nicht mal im Ansatz versucht, hier irgendwas aus dem Schwarz-Weiß-Denken irgendwie mal aufzubrechen oder so. Also wer Hacksaw Ridge guckt, der muss auch die persönlichen Ansichten von Mel Gibson mitschlucken. Trotzdem muss ich sagen, dass ich auch als ja, recht unreligiöser Mensch dann dem Film trotzdem viel Positives abgewinnen konnte. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, dass so die Motivation von Desmond Doss, was ihn dazu treibt, das zu tun, was er tut, am Ende gar nicht so wichtig sind oder zumindest mal nichts von seinen Taten wegnehmen, die wir dann ja auch noch zu sehen bekommen, die ganzen Leute, die er eigentlich nicht rettet. Es hat bei mir eigentlich erstmal ein positives Bild hinterlassen. Ging dir das auch so, Hotte?
Ja und nein. Mhm. So, also es ist für mich eine ziemliche bunte Mischung, dieser Film dann doch an. Also da sind sehr starke Szenen drin und es wird ein sehr, ich finde, der Aufbau des Films ist sehr gelungen und eigentlich alles bis zu Minute 100 oder so, ja, ist, fand ich echt richtig schön. Also gerade so dieser Generationenkonflikt, verkörpert dann von Hugo Weaving und eben Andrew Garfield, dass der Vater war schon im Krieg. Und es war natürlich alles scheiße und seine ganzen Freunde sind da gestorben und dann muss er trotzdem mit ansehen, wie seine beiden Söhne eigentlich gegen alles gehen, was er versucht hat, ihnen beizubringen und halt auch wieder in den Krieg ziehen. Das war sehr schön ausgespielt und mit der Mutter und dann, ja, diese übertrieben kitschige Love Story, ja, war schon auch irgendwie okay, soweit. Und dann auch die ersten Kriegsszenen und so, wo halt, da nimmt er ja auch kein Blatt vom Mund. So, das ist halt schrecklich, ja, da und chaotisch und alles scheiße. Mhm. Und das war sehr stimmig, aber dann irgendwann kommt dann so der Cut und dann wird Slow Motion und Soundtrack gepumpt, ja, für die letzte halbe Stunde. Ja. Und da dachte ich mir irgendwie so, das braucht ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr. So, es hat schon eigentlich alles gestimmt und dann schießt er so übers Ziel hinaus irgendwie. Ja. Und das hat dann doch im Nachhinein so rückblickend den ganzen Film dann wieder geschmälert. Ob, ja, also, aber grundsätzlich natürlich, das ist kein schlechter Film.
Was mich,
aber er hat halt so seine Probleme.
Für mich ist, man muss sich, glaube ich, immer die Frage, muss man überhaupt nicht, aber in der Frage, die ich mir stelle, was macht ein Kriegsfilm zum Antikriegsfilm? So, ne? Ja. Das, weil es ist ja auch, gerade bei diesem Film ist das, glaube ich, wird das, glaube ich, in den Medien auch, ist eine Frage, die auftritt und die Leute versuchen zu beantworten. Und das ist für mich auch immer so eine Frage. Und ich glaube, bei mir selber ist es, muss mir gezeigt werden, und das musst du halt mit Bildern machen, dass der Mensch wirklich nur noch runterreduziert wird auf ein Stück Fleisch. So, dass alles, was den Menschen ausmacht, die Tiefe, die ein Mensch hat, ne, sein Verstand, sein Bewusstsein und so weiter, dass das alles, wenn du die Akteure siehst in diesen Schlachtszenarien, das alles da für dich beim Zugucken keine Rolle mehr spielen, sondern du siehst einfach nur noch, ja, sich bewegendes Fleisch, das irgendwie umkippt oder zerfetzt wird. Und gut, da kann man natürlich auch erstmal sagen, ja, ist halt, sind einfach realistisch dargestellte Kriegsszenen, aber ich finde, so wie er das hier orchestriert, gelingt ihm das und er hat bei mir dieses Gefühl hergestellt und das ist erstmal positiv. Der Mensch wird zum Stück Salami, das einfach so weggehustet wird. Ja, ich hatte beim Gucken so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, es war mal wieder gut, dass es so einen Film gegeben hat jetzt. So, das mal auch noch ist mal von einem anderen Winkel gesprochen, weil wir ja eigentlich die letzten Jahre nur zugebombt werden mit diesen Kaugummi-Kriegen aus Superheldenfilmen, wo auch irgendwie gekämpft wird für die richtige Sache. Und das ja aber da immer okay ist, weil es wird ja keinem geht was verloren, keinem wird das Gesicht weggesprengt, es ist alles am Ende irgendwie okay. Es ist sozusagen so diese Illusion des sauberen Krieges sozusagen und des Kampfes für etwas, und hier wird er ja komplett mit aufgeräumt, allein durch die Bildsprache.
Möchte ich einhaken, Mats, wenn es geht.
Ja,
denn ich bin da genau deiner Meinung. Man sagt ja sowieso, dass die besten Kriegsfilme auch immer eine Antikriegsmessage haben. Das ist ja an sich keine bahnbrechende Erkenntnis, aber das führt dann immer eben zu diesem, ja, irgendwie Paradoxon. So, kann man überhaupt einen Antikriegskriegsfilm drehen? Weil an sich ist ja das Darstellen von Krieg an sich schon eine Glorifizierung. Aber da muss ich sagen, dass mir in diesem Aspekt Hacksaw Ridge auch richtig, richtig imponiert hat. Denn ich muss sagen, ich habe das selten oder noch nie so konsequent umgesetzt gesehen. Dieses Krieg ist scheiße und brutal. Total und schlecht für alle Beteiligten. Diese Aussage, gerade innerhalb des Kriegsfilmgenres, ich muss nur zwei Worte sagen, American Sniper, das ist einfach, oder auch das Superheldenkino, wie du sagst, ja klar, da weiß man schon gar nicht mehr, warum sind es eigentlich Helden? So, weißt du, das wird ja mittlerweile jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr hinterfragt. Das mit DOS muss man aber nicht hinterfragen, finde ich. Und auch diesen ganzen Film, diese Antikriegsmessage, oder beziehungsweise Krieg ist sinnlos, ist es für mich eher. Das ist hier einfach in jedem Aspekt, steht es immer im Vordergrund. Es geht los mit unserer Hauptfigur, halt Desmond Doss, der ist ja eben halt fucking Pazifist, der weigert sich, Leute zu töten, der weigert sich überhaupt eine Waffe anzufassen, und den eben als Fixpunkt in einem Kriegsfilm zu haben, finde ich schon mal stark. Dann haben wir eben seinen Vater, diesen klassischen Alkoholiker-Ex-Soldat, der halt wirklich zu 0% über den Krieg hinweggekommen ist. Der hat halt klares PTSD, beziehungsweise ich glaube so Survivor's Guilt nennt man das auch. Ja. Also die Schuld des Überlebenden, sprich, warum darf ich noch leben, wenn alle meine Freunde tot und begraben sind? Dann haben wir die Mutter, die halt völlig darunter leidet, auch misshandelt wird. Aber wir haben es eben auch in der Handlung. Denn dieser Kampf um die Hacksaw Ridge, also der Hauptpunkt dieses Films, der ist ja wirklich die Definition der Sinnlosigkeit.
Ja.
Also irgendwann sagt ja auch irgendwie ein Typ so, okay, also ich glaube, dieser Anführersoldat, nenne ich ihn jetzt mal, er sagt, okay, hier ist dieser Gebirgszug, der heißt Hacksaw Ridge, wir haben jetzt 8-mal versucht, ihn einzunehmen, 8-mal haben uns die Japaner wieder runtergeworfen, dabei sind Tausende von Soldaten gestorben, morgen versuchen wir es zum 9. Mal. Viel Spaß, so weißt du. Und klarer kannst du eben diese Sinnlosigkeit nicht in einer Story verkörpern, und das finde ich schon richtig, richtig stark. Dazu kommen die Kriegsszenen, wo ich mich auch gefragt habe, gucke ich einen Film oder ein Rezept für Gulaschsuppe?
Du hast
es auch schon angesprochen. Das ist halt wirklich so brutal. Man kommt nie in diesen Modus rein, dass man so denkt, so, dass man die Faust irgendwie in die Luft steckt und sagt so, fuck yeah, Alter, Leute, los geht's, Alter, bringt mal die scheiß Japaner um, richtig geil, wuh, so. Da kommt man nie rein, weil das Verfilmen hier nicht glorifiziert, finde ich, sondern weil es wirklich so unglaublich eklig und brutal ist. Und wie du sagst, der Mensch wird zum Stück Fleisch. Genau, ja.
Da stimme ich euch komplett zu, aber ich finde, es sind dann doch so ein paar, ja, so ein bisschen die Mel Gibson-Brille vielleicht dann doch drauf, weil an sich diese Aussage da ist, der Krieg verroht, aber er verroht zum Beispiel die Japaner mehr als die Amerikaner. So, also dass dann irgendwelche linken Sachen da gemacht werden oder irgendwie noch Leute da Überlebende umbringen oder so, das passiert alles nur auf japanischer Seite. Ja. Bei den Amerikanern geht soweit alles gesittet zu, soweit das im Krieg möglich ist. Das fand ich so ein bisschen problematisch. Und dann, also was ich auch richtig unter aller Sau zum Beispiel halt finde, was meine ich dann doch auch die Handschrift von Mel Gibson eben ist, es gibt ja ganz am Anfang eine Szene, wo er sich schon hat verpflichten lassen und ist dann da in diesem Army Camp, und dann kommt dieser Sergeant rein, übrigens überraschend gut gespielt von Vince Vaughn, dem ich es nicht zugetraut hätte, der das aber ganz gut gemacht hat, der dann da einen von den Mitverpflichteten irgendwie anschreit, von wegen, ja, er sieht so aus, als wäre er irgendwie halb Native American, und er sagt, nö, ist er aber nicht, und er sagt, nee, doch, bist du, aber ich nenne dich jetzt Chief. Und da ist mir so aufgefallen, ja stimmt, warum sind das eigentlich alle Weiße, die da sind in Mel Gibsons Krieg? So, alle Amis sind weiß, und es ist ja nicht so, dass nicht auch Native Americans zum Beispiel tatsächlich im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft hätten oder auch Afroamerikaner. Und davon ist da nichts zu sehen, finde ich dann doch irgendwie ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, wenn man es noch als so einen dummen Witz quasi mit da reinmacht, muss ich dann nicht unbedingt haben.
Kann man, ich muss da, ja, ich muss nochmal auch nochmal kurz einhaken bei der Ästhetisierung oder wie der Krieg gezeigt wird. Denn wir haben hier schon klar bekommen wir gezeigt, ja, Krieg ist brutal und schlimm. Aber ich finde eben schon, dadurch, dass er den Schritt in Richtung Pathos eben macht, durch die mega kitschige Musik und durch diese Zeitlupen, da gräbt sich der Film selber der Message das Wasser ab. Funktioniert es dann für mich nicht mehr, weil dann ästhetisierst du das Heroische, den Mann, der da kämpft oder die Männer, die da anstürmen, so ein letztes Mal. Da funktioniert es für mich nicht mehr. So, dann machst du dir halt selber das kaputt und dann komme ich auch wieder an und sag, ja nö, und das finde ich dann halt doof. So, das finde ich dann halt scheiße, weil der Witz ist, wenn du im Krieg bist, kommt da keine Musik. Da guckt dir keiner zu und klatscht und bewundert dich für deinen Mut, sondern du bist ganz alleine, jeder ist für sich und muss irgendwie da mit dir klarkommen. Und ich finde, das macht der Film dann doch an manchen Stellen zu oft und das geht mir dann echt auf den Sack. Das kotzt mich dann einfach an. So, das braucht es nicht, weil es reicht mir zu sehen, dass dann Andrew Garfield da rumrennt, wirklich todesverachtend Menschen rettet. Das braucht keine Musik. So, das ist gar nicht die. Also wenn Musik, dann aber nicht die. So, ne?
Ja, da stimme ich dir voll zu. Und es ist ja auch so, ich bin da auch bei Hotte, dass der Film am Ende übers Ziel hinausschießt und zwar deutlich. Die letzte halbe Stunde ist eigentlich ein Witz. Da gibt es so viele Szenen direkt aus dem Schmalztopf. Das ist echt unglaublich. Inklusive diesem mega unnötigen Jesus-Metapher-Bild noch.
Wollte ich auch noch drauf kommen, ja.
Desmond Doss liegt auf einer Trage, die Kamera filmt von unten, seine Arme sind ausgestreckt und über ihm der gleißende Himmel und die Sonne. Bullshit, das braucht er nicht. Und dann auch einfach noch ein, zwei Szenen völlig aus dem Kontext gerissen, die dann einfach nur noch auch die verrohten Japaner nochmal charakterisieren sollen. Das stimmt. Also man kann hier den Film ziemlich auseinanderpflücken, durchaus. Es ist ja auch total problematisch, wenn man das Fass erstmal aufmachen will, warum Desmond Doss überhaupt den Schritt geht von seiner religiösen Überzeugung zu so einem krassen Patriotismus und was das überhaupt aussagt und ob der Film vielleicht sogar die Aussage trifft, dass er überlebt hat, weil er eben ein besserer Christ war, zum Beispiel, als seine Mitstreiter und ob man da dann nicht eben auch gleichzeitig mit dieser Heroisierung der einen Person eben den anderen, die auch heldenhaft gestorben sind, einfach nochmal, nach dem Tod nochmal ins Grab pinkelt, quasi, weißt du?
Ich weiß gar nicht, ob der Film eine wirklich tiefere Message hat. So, also, oder am Ende bleibt er dann doch für mich, glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, eben ein Biopic von jemandem, der ihm gesagt hat, okay, ich nehme keine Waffe in die Hand. Und der Typ hat halt Schwein gehabt. So. Der Typ hat einfach fucking Glück gehabt. Und es ist schön für ihn. Dass er diese Geschichte so leben durfte. Also, was heißt schön? Er musste in den Krieg, das ist schlimm. Aber er sagt ja nicht, es wäre besser, wenn alle das machen würden. Sondern er sagt ja auch, Desmond Doss hat auch Schwein gehabt, dass seine Kumpels um ihn herum die Japaner für ihn abgeknallt haben. Also im Endeffekt trifft der Film gar kein Statement, sondern er bildet eben nur was ab, mal wieder. Und das ist filmisch, finde ich, toll umgesetzt. Wir haben, finde ich, teilweise, vielleicht nicht unbedingt ikonisch, aber schon krasse Bilder, also auch als alles quasi schon verloren ist sozusagen, dieser Höhepunkt, wo aber Desmond sagt, ich gehe zurück und rette die Überlebenden, da geht er ja quasi wirklich zurück in die Hölle. So, das ist ja schon ein krasses Bild. Es gibt diese krasse Szene, wo er diesen einen Überlebenden findet, der komplett vom Sand irgendwie umhüllt ist, wo er nur mit dem Auge rausguckt. Das ist der Hammer. Also das, finde ich, war eine starke Szene. Und auch irgendwie, wo sie dann nachts auf Wache sind und er diese Traumsequenz hat, da habe ich mir eingekackt. Der Film hat schon so ein paar Elemente, die man vielleicht auch so gar nicht unbedingt in einem Kriegsfilm vermuten würde. Also der macht das filmisch top und es ist halt wirklich Mel Gibson all over the place. Das ist schon großes Kino. Aber wir können ja, weil wir Deutsche sind, wir können das halt nicht abfeiern, wir wollen das nicht, das muss immer richtig viel kritische Distanz auch haben und die geht mir hier manchmal dann eben doch verloren und zu oft an mancher Stelle.
Ja, aber so imposant, wie das hier bildlich ist, muss ich sagen, genauso enttäuscht war ich aber auch von der Struktur an sich, denn hier zeigt Mel Gibson eigentlich null Bereitschaft, irgendwie mal Innovation an den Tag zu legen. Du hast wirklich eine sehr, sehr klassische Biopic-Struktur, finde ich. Also, keine Ahnung, dann diese sehr, sehr simple Liebesgeschichte, dann diese relativ simple Aufarbeitung auch seiner Jugend, auch alles, was im Bootcamp passiert. Ich fand, Vince Vaughn hat mir Spaß gemacht, ich fand es amüsant, ich fand es aber dann doch auch irgendwie eine Full-Metal-Jacket-Nachahmung an sich. Also er hat das war jetzt auch nicht irgendwie was ganz Neues, halt so einen schreienden Drill-Sergeant zu haben. Und auch ganz plump irgendwie dann diese Vorstellungsrunde seiner Soldatenfreunde, so im Bootcamp, so hier ist Person ja. A, sie hat eine definierende Eigenschaft, ja. Hier ist Person B, sie hat auch eine definierende Eigenschaft, hier sind Personen C bis F, so lieber Zuschauer, merke dir doch bitte jeweils die eine definierende Eigenschaft, damit ja. du sie halt später auf dem Schlachtfeld auseinanderhalten kannst, also hier ist sehr viel Malen nach Zahlen, Kriegsfilm ja. und auch Biopic-mäßig am Start, finde ich ein bisschen schade, ja, trotzdem finde ich das, und das muss ich auch nochmal rausstellen, trotz aller Kritik, finde ich, ist, dass Desmond Doss, die Person an sich, seine Taten und auch die Performance von Andrew Garfield hier bei mir vieles überstrahlt. Ich bin hier gewillt, auch ja. mal ein bisschen die kritische Brille abzusetzen, denn das, was ich gesehen habe und auch wie Andrew Garfield das verkörpert, ich fand seine Performance wahnsinnig gut. Die war stark, also mit ja. so viel Ruhe und Understatement in einem Kriegsfilm zu spielen, ich glaube, das können auch nicht viele. Fand ich das am Ende trotzdem, ja, einfach positiv. Einfach, ich fand das dann doch einen positiven Film für mich und das ist dann am Endeffekt dann natürlich auch wieder eine Geschmackssache.
Ja.
Ja, dann genau. kommen wir doch einfach am besten gleich zur Bewertung. Ich muss schon auch sagen, es überwiegt das Positive. Es ist ein guter Film. Man sollte sich aber, ja, da während des Guckens oder danach halt ein bisschen damit vielleicht auseinandersetzen ja. und darüber nachdenken, okay, was hat man jetzt hier gekauft? Man sollte tunlichst vermeiden, einfach Mel Gibsons Weltbild so zu fressen, wie er es schlecht hingeflattert auf dem Teller anbietet. Ja. Und dann passt es schon. Ich gebe 7,5 von 10 Punkten.
Mhm. Ja, ich glaube, von mir gibt es auch 7 von 10, weil das ist schon einfach ein großer Film, der er sein will, das ist er. Und also qualitativ, ist er, also da ist einfach viel drin. Ich habe das schon mehrfach gesagt, hier sind auch tolle Bilder dabei, auch ganz schreckliche. Aber es ist eben, er hat mich schon auch berührt, aber es ist halt 7 Punkte, fertig. So. Jeder, der mich kennt, weiß, was das bedeutet. So, es ist nicht.
Ja. Die knappen 8, nein, ich gebe auch 7,5 von 10. Mich hat es dann doch beeindruckt, wie ihr dann eben, ich habe es schon auch schon angesprochen, diese Sinnlosigkeit immer im Vordergrund bleibt, auch wenn diese Message wirklich mit viel zu viel Pathos und auch viel zu facettenlos dann eben von Mel Gibson nach Hause gebracht wird. Deswegen kein besonderer Film, kein super guter Film, aber trotzdem 7,5 Punkte.
An sich aber auch ganz krass, wenn ich das mal kurz sagen darf, hatten wir letztes Jahr American Sniper? Oder das, ja, Jahr, oder das Jahr oder davor. Weil ich meine, das ist halt schon auch ein krasses Gegenstatement so auch total, eigentlich. Ne? Also der eine mit 150 Confirmed Kills und der jetzt einfach so sagt, so, ich fasse keine Waffe an. Er fasst sie ja wirklich nicht an. Das ist schon auch ganz geil. Naja, egal. Gut.
Gut. Das war's zu Hacksaw Ridge. Er ist seit dem 26. Januar in Deutschland in den Kinos. Wenn ihr ihn gesehen habt, Meinungen habt, wir haben irgendwas übersehen oder irgendwas sehr gut angesprochen, schreibt uns eine E-Mail an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Jackie. Sonntag, 4 Uhr morgens. Kalt und doch schweißgebadet wachst du im Rinnstein auf. Das Gehirn pocht von innen gegen deinen Schädel. Der fahle Schein einer Laterne brennt sich wie 1000 Sonnen auf deine Netzhaut. Es riecht nach Regen und Kotze. Neben dir eine leere Flasche, die Calling Card deines Erzfeindes.
Jackie ist ein biografisches Drama, ich würde es mal Anti-Biopic nennen vielleicht. Gleichzeitig das englische Filmdebüt vom chilenischen Regisseur Pablo Larraín, wie ich glaube, dass man ihn ausspricht, nicht Larrain, ist ja kein Franzose.
Quiche Larrain heißt er.
Film geschrieben von Noah Oppenheim, das ist eine ganz interessante Kombination, denn von Larraín haben wir ja 2015 El Club besprochen. Ein ziemlich verstörender Film über vier der Pädophilie angeklagten Priester, die zusammen in so einem kleinen Kaff an der Küste Chile so im Exil ihr Dasein fristen, also ziemlich krasses Ding. Und Noah Oppenheim, der Writer, hat halt vor Jackie genau 2 Screenplays geschrieben, und zwar zu The Maze Runner und Allegiant. Also sprich 2 ziemlich mittelmäßige Teenager-Sci-Fi-Streifen. Naja, macht nichts. Jackie ist trotzdem für 3 Oscars nominiert. Natalie Portman als Jackie Kennedy für beste Hauptdarstellerin, dann noch für Kostümbild und ja, für den Soundtrack von Micah Levy komponiert. Kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ich fand den auf jeden Fall ziemlich fett. So, Jackie, worum geht's? Er folgt erstmal keiner linearen Storyline der Film, sondern findet auf so mehreren Zeit- und Handlungsebenen statt, die dann ja so zusammengenommen eben das Leben von Jackie Kennedy als First Lady aufarbeiten, halt vom Einzug ins Weiße Haus bis hin dann zum Attentat auf JFK und vor allem dann aber, was danach kam. Also wir haben eine recht klassische Rahmenhandlung. Es gibt ein Interview, das halt Jackie mit einem Reporter führt über das Geschehene und dann wird immer wieder so zurückgeschnitten auf verschiedene Phasen der Geschichte. Thematisch geht es so um Trauer, um Trauma, deren Verarbeitung, aber eben halt auch um die Frage von so, ja, Legacy, Vermächtnis, so. Was wird die Welt jetzt denken? Wie muss oder sollte Jackie sich jetzt eben nach außen hin präsentieren? Was sagt sie ihren Kindern? Und so weiter. Auf jeden Fall würde ich sagen, ein ziemlich gewöhnungsbedürftiger Film, fand ich. Auf jeden Fall kein klassisches Biopic. Was sind da so eure Eindrücke zu Jackie erstmal?
Ja, auf jeden Fall ein interessanter Film, würde ich auf jeden Fall sagen. Hat also schon irgendwie, ja, man kann den nicht so richtig in eine Schublade stecken, weil ins Biopic passt er nicht, sondern ist eher so, ja, dann doch eine Charakterstudie vielleicht, aber auch das nicht so ganz, hatte ich das Gefühl. Es geht halt so eigentlich hauptsächlich um Trauer und irgendwie Verlustbewältigung. Ja. Und da ist es aber dann doch sehr interessant gewählt, weil es halt Verlustbewältigung einer Person ist, die ständig im öffentlichen Rampenlicht halt dann steht. Ja. Und halt quasi irgendwie keine Sekunde hat, mal alleine mit dieser Trauer irgendwie klarzukommen. Und da muss ich schon erstmal vorweg sagen, dieser Film ohne diese Leistung von Natalie Portman, den kannst du direkt in die Tonne treten. Aber sie macht es echt grandios, muss ich sagen. Also da, der habe ich wirklich hier sehr viel abgekauft. So eine ganz schöne Balance aus so Fragilität und Stärke. Wie sie wahrscheinlich auch in vielen Menschen einfach zu Hause ist. Man ist eben nicht einfach immer stark oder immer schwach oder was weiß ich. Hat mir dann doch sehr gut gefallen. Und trotzdem wusste ich die ganze Zeit nicht so richtig, was ich eigentlich gerade gucke.
Ich finde auch, Natalie Portman brilliert hier in dieser Rolle. Das ist echt ganz toll. Und was schön ist, ist auch die Musik. Die ist, finde ich, ganz großartig und schlägt auch eigentlich, ja, sobald der Film beginnt, den Ton an. Und mit so einer bisschen schrägen, aber auch schönen irgendwie Melodie. Und die setzt echt den Ton. Also das muss man einfach mal sagen. Und der Film ist nämlich auch so, weil irgendwie ist das, diese Welt und auch diese Frau, das, da ist alles schön, aber irgendwas ist jetzt off. Und zwar ist nämlich ihr Mann tot auf einmal. So, der Präsident von Amerika auf Schlag. So, fertig. Ist jetzt irgendwie alles weg. Und das Umfeld, in dem sie sich bewegt und auch diese Welt mit irgendwelchen Kunstgegenständen oder was weiß ich was, auf einmal ist der Lack halt ab. Also damit Lack ab meine ich jetzt nicht, dass sie eine Frau ist, die halt irgendwie saus und braus lebt und jetzt auf einmal wird das Bild zerstört. So ist sie, so eine Frau ist sie ja nicht. Aber irgendwas ist off. Und diese Stimmung schafft es, der Film einzufangen und auch über die ganze Zeit, es sind ja Gottlob nur 90 Minuten, aufrechtzuerhalten. Was für mich schwierig ist, ist, auch was du sagst, Horst, du weißt irgendwann nicht, was das soll. Und mein Problem ist, glaube ich, dass es geht ja hier um so im Prinzip Verlustbewältigung oder auch was, ne, es geht auch darum, so was halt, welchen Stempel konnte sie Amerika aufdrücken als First Lady etc. Yeah. Aber das wird quasi, habe ich das Gefühl, in Dauerschleife wiederholt. So, dieser Konflikt. Ja, also, und wir haben quasi mehrere verschiedenste Szenen, die alle toll gespielt sind, aber da entwickelt es sich nichts weiter. Das führt nirgendwo hin. Also natürlich führt es irgendwo hin und am Ende hat sie auch dieses Gespräch mit John Hurt, der jetzt ja verstorben ist. Und das ist dann sozusagen, die Konklusion ist ja dann so ein bisschen die, also es geht ja auch um die Sinnsuche für sie und die Konklusion ist ja, so das und das ist jetzt meine Idee davon, also sagt halt der Priester, so und, aber trotzdem ist das irgendwie ein bisschen anstrengend zu gucken. Sorry, Malte, sag an.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja schon bei El Club gelernt, dass Ladain halt so recht unangenehme und auch so leicht verstörende Filme halt sehr gerne mag. Ich finde, man sieht ja auch die Parallelen. Es ist teilweise ein bisschen zu intim, es ist ein bisschen weirder, als es sein müsste, finde ich auch so. Es ist halt total unbeschönt, ist dann immer mal wieder so, wird so ein bisschen Brutalität auch mit eingestreut. Aber worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist auch so, ja, erstmal diese Rahmenhandlung, dieses Interviews. Das ist klassisch, habe ich gesagt. Aber es gibt ja auch diesen kleinen Twist, denn einer der ersten Sätze, die wir halt Jackie zum Journalisten sagen hören, ist so, glaub nicht, dass du ja einfach alles über mich schreiben kannst, was du willst. So, ich habe hier das letzte Wort. Ich habe hier die Macht, alles zu editieren, alles zu redigieren. Und wenn man davon ausgeht, was ja auch relativ klar impliziert ist, dass alles, was wir dann im Film sehen, eben aus der Perspektive Jackies passiert, also ihren Worten nach, über die sie ja Macht hat, dann wird sie eigentlich zu einem höchst unzuverlässigen Erzähler. Also ich finde, für mich liegt hier über dem ganzen Film dieser Mantel aus Zweifel. Man kann sich nie sicher sein, ob das, was man hier gerade sieht,
überhaupt wahr ist. Ob Jackie hier überhaupt gerade die Wahrheit erzählt oder ob sie gerade ihre eigene Version der Dinge erzählt, nämlich so, wie sie sie haben möchte. Und das ist für mich auch diese, wo dieses Anti-Biopic-Ding dann reinkommt. Und vor allem finde ich es als Konzept erstmal super interessant. Also klar, diese Eckdaten, die Ermordung Kennedys, so die Personen, die da vorkommen, auch Lyndon B. Johnson, das basiert alles auf der Wahrheit. Aber alles ja. dazwischen, also Jackies Worte, Jackies Taten so, kein Plan. Ich weiß nicht, ob das jetzt so war oder nicht. Und ich finde, das ist auch eine sehr coole Verbindung halt von Form und Inhalt, denn es geht ja auch viel so um Ansehen, um Außenwirkung, um Fassade. Das habt ihr auch schon jetzt angesprochen, so was hat sie überhaupt Amerika gegeben, welchen Stempel hat sie dem Land aufgedrückt, und man weiß halt nie, ob das dann wirklich auch so war und das und ob das oder ob das eben nur jetzt ihre Fassade ist, die wir zu sehen bekommen, und das lässt den Film nochmal in einem ganz anderen Licht erscheinen, finde ich, und das hat es für mich auch so ein bisschen dann sehr sehenswert gemacht, auch wenn ich, wie ihr das Problem hatte, dass ich es nicht so ganz gecheckt habe zwischendurch. Ja.
Was ich wirklich dem Film hoch anrechne, ist, wie das hier gelungen ist, so diesen Kontrast zu zeigen von der politischen Welt und der persönlichen Welt. Also mit meiner Lieblingsszene war, glaube ich, oder was heißt Lieblingsszene, es war schrecklich anzugucken, aber eine sehr starke Szene ist, wie quasi direkt nach diesem Attentat im Flugzeug halt Lyndon B. Johnson dann als neuer Präsident eingeschworen wird. So die, eigentlich die, ja, einfach so dieses, ja, es muss halt weitergehen, Amerika braucht einen Präsident und jetzt ist halt, der eine ist jetzt tot, naja, ist scheiße, aber jetzt muss es weitergehen, so jetzt bist du dran, und wie halt dieser persönliche Mensch da sowas von dann auf der Strecke bleibt, so, weil ich meine, natürlich ist es so, wenn man einen Menschen verliert, dann geht es irgendwann weiter, im Normalfall hast du dafür aber ja länger Zeit als eine halbe Stunde, und diese Zeit hat man wurde halt Jackie Kennedy irgendwie nicht gegeben, und die steht da ja auch völlig entgeistert da dann rum, also das ist auch einfach wieder stark gespielt von Portman, ja, hat mir sehr gut gefallen und ist auch eine einfach eine schöne Sicht auf dieses Attentat auch, weil das ist ja immer, oder was heißt das, ja, eine schöne Sicht auf dieses Attentat, nee, aber halt so, weil der Schwerpunkt dann doch eigentlich auch da liegt, ja, was ist denn jetzt mit den Menschen, die eben nicht ermordet wurden und die noch da sind, so, und dann denen dann von dem Punkt an irgendwie dann alles nur noch vorbeizieht, fand ich sehr stark. Und ja, Larrain hat halt, ja, anscheinend ein Faible dafür, halt Sachen zu verfilmen, wo der Rest der Welt so sagt, ja, das ist unangenehm, da möchte ich eigentlich nicht drüber nachdenken. Und dann sagt er, ja gut, dann mache ich einen Film draus.
Das macht ja sonst
keiner. Und das ist schon irgendwo stark.
Ja. Ja. Ja, es ist schon auch interessant, eben auch das Bild, das sie von ihrem Mann zeichnet, ist ja auch durchweg positiv eigentlich. Ne? Sie sagt zwar, okay, der hat sich auch immer, also der war auch nicht ohne Selbstzweifel und hat sich aber immer dafür entschieden, irgendwo reinzugehen, wo es wehtut, um dann irgendwie rauszukommen und was mitgenommen zu haben. Und man kriegt ja wenig mit, und das wurde ja, ich habe auch dann noch mal ein bisschen im Internet recherchiert und auch natürlich bei Wikipedia geguckt, und dass es auch Leute gab, die halt gesagt haben, wenn die Öffentlichkeit gewusst hätte, was das für ein Mensch ist, also wie viele körperliche Leiden der hat, wie der auch mit sich selbst, also psychisch zu tun hat, wäre der niemals Präsident geworden. Und das ist eben auch so krass, wenn du in dieser Position bist und vor allem dann auch als Frau, der hatte irgendwelche Frauengeschichten, der hat sich Callgirls ins Weiße Haus gerufen, etc. Wie einfach dein persönliches Leben auf eine Weise auch nicht mehr dir gehört, so richtig, ne? Also sozusagen auch nicht mal die Trauer gehört dir oder kannst du haben. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich ziehe mich jetzt komplett zurück, aber unmittelbar null. Du hast da gibt's keine Karenzzeit. So, sondern genau wie du sagst, im Flugzeug steht sie da, Lyndon B. Johnson, sein ganzes Leben wollte er nichts anderes als Präsident werden, hat vielleicht innerlich irgendwie mit den Engel und Teufelchen, geil, ich bin endlich Präsident, und scheiße, es wurde gerade einer abgeknallt, der bei mir Präsident von Amerika, und daneben die Frau, die nicht weiß, wohin mit sich. Und das ist schon dieses... Das ist fast so ein bisschen, also ich kann dieses Gefühl so schlecht beschreiben, da mangelt es mir echt an Sprachkenntnis. Das ist irgendwie so gespenstisch und irgendwie unecht und ganz, also emotional aufgeladen, ganz komische Gefühle, die da mit reinspielen, die ja auch transportiert, die der Film auch transportiert. Ist schon echt ein gelungener Film, also gelungenes Biopic, muss ich
irgendwie aber auch sagen. Finde ich auch. Aber auch hier war es mir manchmal zu viel, und das Problem hatte ich auch schon bei El Club, dass es mir dann zu intim war und dadurch auch ein bisschen zu voyeuristisch. Also ich weiß, dass das alles beabsichtigt war, sicher, aber für mich dann die Frage so, immer muss das in diesem Ausmaß sein? Also so Jackie, die dann direkt nach dem Attentat alleine im Weißen Haus dann ihre blutbefleckten Klamotten auszieht, sich 3 Minuten lang heulend Blut aus den Augen wischt, dann duschen geht, dann Szenen mit ihren Kindern oder halt, oder auch das Attentat selber, halt Jackie halt mit dem zerschossenen Kopf von JFK auf ihrem Schoß. Mhm. Und Larrain hat da wirklich keine Skrupel bei sowas voll drauf zu halten. Mhm. Er hat kein Interesse daran, den Zuschauer da zu verschonen irgendwie. Ist mir aber dann immer ein bisschen zu viel, weil ich glaube, dass es dann auch nicht sein muss, weil man dann auch trotzdem eben die Themen, die dahinter stehen, auch versteht, ohne nochmal dann dieses dann ganz Verstörende dann immer nochmal so reingedrückt kriegen zu müssen. Das war mir dann zu anstrengend und deswegen hat der Film mich dann auch verloren, weil es dann eben, ja, weil man das nicht so richtig zu greifen kriegt, auch viele Szenen. Und an sich ist das für mich hier mehr eine Aneinanderkettung an Szenen, als jetzt wirklich ein durchgehendes Narrativ, was hier halt erzählt wird. Es ist dann aber so, dass zwischenzeitlich sehr wenig passiert, aber nicht nur das, sondern dass auch sehr wenig geredet wird. Ich habe das Gefühl, es geht dann Larrain halt sehr viel um Gesten, um Blicke und auch so um so Szenenkompositionen. Und das soll halt irgendwie dann alles so, ja, so auf die eine oder andere Art und Weise dann halt so bedeutungsschwanger sein. Und es klappt sehr gut. Aber es ist dann ja sehr wenig, wo ich mich dran festhalten kann zwischendurch.
Ich fand diese
was ich,
ja, sag du.
Ne, mach du ruhig.
Ich fand diese, um da noch kurz Bezug drauf zu nehmen, was du gesagt hast, mal diese, also wie explizit er dann Dinge zeigt, ich fand das eigentlich gut, weil das ja genau der Bruch ist mit der Fassade. Und ich finde, da hinzugehen hat für mich einfach Sinn ergeben, tatsächlich. Das fand ich in Ordnung. Punkt, ja. Aber das wollte ich noch sagen. Warte.
Aber ne, ich wollte nur sagen, gerade diese Aneinanderreihung an Szenen anstatt von einer kohärenten Story ist für mich so ein bisschen die Definition von dieser Verlustbewältigung. Also ich glaube, das soll einfach auch widerspiegeln, wie sie halt völlig fertig danach ist und halt dann erinnerst du, also da spielt, ja, dann geht halt irgendwie dein kohärenter Lebensfaden irgendwie völlig verloren. So, du bist einfach nur noch irgendwo und irgendwas passiert. Habe ich schon eher so verstanden, aber klar, ob es dem Film unbedingt dann zuträglich ist, was jetzt irgendwie so das Anschauen dann angeht, weiß ich nicht genau. Was ich noch sagen wollte, was mir beim Gucken so aufgefallen ist, ist, dass ich, da bin ich eventuell einfach nicht geschichtsbewandert genug, aber ich hatte ganz oft Schwierigkeiten damit zu wissen, wer jetzt überhaupt wer ist, der jetzt gerade mit ihr redet. Ja. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich das aufgrund von Geschichtswissen wissen könnte und dann würde mehr noch Sinn machen. Aber da ist der Film halt auch eher so, ja gut, entweder du weißt es halt, wer das ist, weil er sich in dem Raum gerade befindet und deswegen muss er der und der sein zu der Zeit oder halt nicht. Ja. Das war aber, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Aber da ist sicherlich auch noch irgendwo bei mir was vom Verständnis verloren gegangen, so in diesen Szenen, wenn dann irgendein Typ reinkommt und mit ihr redet und ich weiß halt nicht, was genau dessen Position jetzt ist, war ein bisschen schwierig teilweise. Aber ja, insgesamt, ja, mehr so erstaunlich artsy, fand ich. Also erstaunlich dann doch irgendwie, schien eher wie so ein Indie-Film, obwohl es keiner ist, aber hatte so ein bisschen den Anschein davon.
Ich fand die Ich fand die Bildsprache ganz toll. Und was ja so ein bisschen, ich glaube, man selber oft so als artsy empfindet, ist, wenn so ein Film, ähnlich wie bei zum Beispiel auch Me, Earl and the Dying Girl, du hast so ein Gefühl von Heimeligkeit, auch wenn es in dem Film eigentlich eher nicht um heimelige Gefühle geht, aber es ist so ein bisschen, es ist ein privater Film, sage ich mal, in gewisser Maße. Ja. Wir kommen ja auch sehr nah ran, ob es in den Interviews ist, die Jackie führt, oder ja, eben wenn es darum geht, okay, was machen wir jetzt hier, wenn sie dann mit dem Bruder von John F. Kennedy da irgendwie im Dialog ist und so weiter. Und das finde ich schon irgendwie gelungen. Also das ist einfach gut gemacht. Also dieses Gefühl funktioniert für mich in dem Kontext auch. Also der uns da, den wir da inhaltlich haben, dieses Attentats auch. Also das macht für mich schon viel Sinn. Es ist nicht der, es könnte ja auch das, okay, sie ist die First Lady und wir lassen sie jetzt durch die hohen Hallen des Weißen Hauses schreiten oder sonst was. Das ist es ja wirklich gar nicht. Und da hat man richtigen Ton getroffen für mich.
Ja, das finde ich auch so, weil was sie ja sehr oft kritisieren an Biopics, ist eben das Beschönigen halt. Oft geht es im polieren. Biopic halt darum, Personen zu nehmen, die halt nicht unbedingt große Bekanntheit genießen, jetzt im Auge der Öffentlichkeit, und die dann so ins rechte Licht zu rücken oder sie halt irgendwie so als Helden oder Heldinnen hoch zu stilisieren. Und bei Jackie ist es ja wirklich genau andersrum. Also so wie ich das verstanden habe, ist Jackie Kennedy schon eine ikonische Person ihrer Zeit und war halt auch bekannt für ihre Eleganz und für ihre Ausstrahlung und wurde generell geliebt von der Öffentlichkeit. Aber in diesem Film kam sie zumindest für mich dann, ja, kam halt nicht ihre beste Seite hier raus. Sie war dann auch schon recht, unsympathisch teilweise. Also die halt sehr viel oberflächliche Sachen tut, um halt eben ihre Fassade aufrechtzuerhalten. Also zumindest mal ist es keine Beschönigung ihrer Person, um es mal so auszudrücken. Und das finde ich halt geil, weil der Film dadurch, ich bewerte jetzt mal, was ganz Eigenes ist. Gerade halt in diesem Genre des politischen Biopics finde ich ihn einzigartig. Und ja, klar, ich sehe es trotzdem so wie Hotte. Um den Film so richtig zu verstehen, müsste ich ihn wahrscheinlich noch ein zweites Mal gucken und mir auch noch mehr anlesen über die tatsächlichen Ereignisse. Ja. Denn das war jetzt mir nicht so richtig ein Begriff, Jackie Kennedy als Person eben in diesem, so ist jetzt in meiner kulturellen Erinnerung nicht so richtig vorhanden. Deswegen mag ich auch Natalie Portman jetzt nicht zu sehr bewerten, weil man liest ja sehr viel, dass sie es genau auf den Punkt getroffen hat. Andere Leute sagen, sie hat es überhaupt nicht richtig verkörpert. Weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Trotzdem war ich manchmal raus. Ich hatte das Gefühl, dass die Musik und auch die Bilder, die wirklich sehr, sehr stark waren, und da kam es darin viel drauf an, eben auf die Komposition, die mussten aber zu viel tragen für mich und das hat nicht immer funktioniert. Deswegen gebe ich mal so vorsichtige 7 von 10 Punkten.
Von mir gibt es auch 7 von 10. Heute haben wir es mit den 7. Ich finde, es ist ein toller Film und ich würde den auch eigentlich, uneingeschränkt natürlich nicht, aber ich würde den auch empfehlen, sich den anzugucken, weil es schon ein besonderer Film ist. Ich finde das aber, das war jetzt mal ein Punkt. Ja, emotional drückt der Film zu oft die gleichen Knöpfe und dadurch wird er ein bisschen ermüdend. Oder somit zumindest war es für mich so. Und das ist eigentlich das einzige Manko, das ich an diesem Film finden kann. Ich würde es ein bisschen eintönig oder auch repetitiv oder emotional repetitiv. Und das ist für mich ein bisschen schwierig. Das ist generell schwierig bei Biopics, wenn es Biopics sind, wo es um Krankheit geht oder was weiß ich was oder Verlust. Das hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen anders gewünscht. Ansonsten aber finde ich ein toller Film und ich hätte ich nicht gedacht tatsächlich, dass ich so über den Film denken werde.
Ja, das stimmt. Der hat mich auch auf jeden Fall positiv überrascht. Hauptsächlich auch, weil man sich denkt, okay, ja, jetzt kommt hier wieder so ein Biopic. Und ja, insofern, da kann man ihn schon empfehlen. So, wenn jemand mal sehen will, wie man ein Biopic auch machen kann, auch wenn es trotzdem aus Amerika kommt. Insofern, ja, ich fand das auch sehr schön. Ich gebe auch 7 von 10. Dann haben wir 3 mal 7. Das ist soll Glück bringen in manchen Regionen. Vielleicht. Auch Jackie kann man seit dem 26. Januar in den deutschen Kinos bestaunen. Und ja. Damit haben wir es auch fast schon wieder geschafft und sie machen eine kleine Abschlussrunde, wie wir es zu pflegen tun. Musik ab!
Okay. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Willst du noch das anmoderieren, die Highlights, oder geht's los direkt?
Das war schon
anmoderiert. Ach so, okay. Bei mir diese Woche eigentlich nichts Großes. Ich war auf YouTube unterwegs. Ich habe im Internet auf den Wellen des Internets bin ich geritten.
Die Erde ist eine Scheibe.
mir ist aufgefallen, wie schnell man, wenn man sich irgendwie Interviews aus einer gewissen Richtung oder Interviews einer gewissen Art, zum Beispiel du guckst dir einmal was von Volker Pispers an, so, und hörst dir sein politisches Gesabbel an, dann hörst du dir Bill Burr an, wenn er sagt, die Demokraten sollen sich nicht so sehr über Donald Trump aufregen, und dann schaust du langsam, hast du die Büchse der Pandora geöffnet, weil dann flutet dich YouTube nur noch zu mit so einem komischen Freethinker-Scheiß zu, von wegen so, ist das okay, nicht das ja, und das ja, so? Oder Detlef, die Soest, die Anschläge von 9-11 sind fake. Weißt du, da kommst du da auf einmal in so eine Shitloop. Das ist richtig ja, krass. Und das ist mir dann so aufgehört, ich habe das halt gemerkt und mich dann auch so ein bisschen, weil ich dann dachte, okay, krass, was ist jetzt los? Das ist ja völliger Blödsinn. So, was soll das denn jetzt hier, ne? Mhm. Und das geht ganz schnell, das fand ich echt gruselig. Dann direkt erstmal musste ich dann erstmal den ganzen Scheiß irgendwie machen, interessiert mich nicht, damit ich langsam wieder normale Sachen bekomme, die mich wirklich interessieren. Das war echt abgefahren, da fand ich schon interessant. Ja, also da, wenn man da nicht drüber nachdenkt, glaube ich, kommt man ganz schnell in so eine Aluhut-Welt rein, wenn man da nicht checkt. So, das fand ich echt gruselig. Ansonsten, Ben Affleck bei Jimmy Kimmel gesehen, hat sich über seinen Bruder die ganze Zeit lustig gemacht, fand ich herrlich, fand ich witzig, sehr sympathisch. ja, das war es bei mir.
Ja, Stichwort Aluhut, ich habe Dr. Strange nachgeholt. Der okay. Der trägt gar keinen Aluhut, macht aber nichts.
Ja, hast du den damals nicht geguckt oder was?
Also, upsi. möchte ich gar nicht zu viele Worte drüber verlieren und auch auf die Gefahr hin, hier auf ein sehr totes Pferd noch weiter einzuschlagen. Möchte ich trotzdem erwähnen, dass mir das Superheldenkino nichts mehr gibt. obwohl auch Doctor Strange nicht schlecht war an sich genommen, aber um es jetzt noch einmal abschließend zu sagen, dann halte ich auch das Maul über Superheldenfilme. Ich habe das Gefühl, dass dieses Genre kein Interesse mehr daran hat, jegliche Innovation an den Tag zu legen, außer visuell. Visuell wird es immer beeindruckender und auch mal anders und hier mal mit Traumwelten und hier mal ein bisschen psychedelischer und hier auch mal wieder irgendwie ein bisschen gritty oder so, weiß ich nicht, ist alles ganz toll, aber auf einer Ebene der Handlung und wurde eine Formel gefunden, bei der jetzt klar ist, mit der kannst du Geld machen, deswegen ändern wir die nicht. Punkt. Ja. Und ob das Doctor Strange ist oder ja, einer der 30 anderen Superheldenfilme aus den letzten Jahren, ist es für mich immer derselbe Quatsch. Deswegen gucke ich die nicht mehr im Kino, aber trotzdem so auf DVD mal auf den Abend, ist es trotzdem immer noch gut Unterhaltung und so viel zu Doctor Strange. Ach, warte mal, Benedict Cumberbatch hat einen richtig beschissenen Akzent. Man hat richtig gehört, dass der Brite ist und sich das antrainieren musste, hat für mich gar nicht funktioniert. Aber gut.
So schlecht kann es um das Superhelden-Kino gar nicht stehen. Immerhin hat Suicide Squad eine Nominierung für einen Oscar bekommen.
Das stimmt,
ne? Best Make-up and Hairstyle.
Wow.
Wow. Da beziehen wir vorhin. Ja, ich habe, ja, mein Highlight sowieso war Abgabe der Bachelorarbeit. Das war schön. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Freizeit und habe direkt mit ein paar Kumpels bei diesem Kurzfilm-Wettbewerb 99 Fire mitgemacht. Der Wettbewerb an sich ist relativ scheiße, aber es ist immer ein gutes, also da hat man 99 Stunden Zeit, um 99 Sekunden Kurzfilm zu machen und es ist immer einfach ein guter Anstoß, sich mal hinzusetzen und auf die Schnelle was Kreatives rauszuhauen. Ja. Das macht immer Spaß. Da waren wir am Donnerstag den ganzen Tag im Schwarzwald und haben da gedreht. Es war sehr schön. Ja, cool. Und das war's bei mir so ein bisschen und jetzt, ich werde wieder jetzt auch wieder mehr in der Abschlussrunde immer zu sagen haben, denn ich habe mehr Zeit und es ist sehr herrlich. Das war's mit dem 136. Pankcast. Wir hassen zwei Biopics nominell und kein Hate.
Ja.
Das ist doch
ein Wir werden First älter, wir werden reicher, wir werden klüger.
Ja,
die Filme waren einfach gut. Sucht euch was aus.
Ja, wir haben uns einen Frieden gemacht mit Hollywood.
Das kann sein. So, wir sind auf Facebook. facebook.com/derPankcast. Wir haben Twitter @derPankcast. Wenn ihr uns Geld geben wollt, damit wir mehr und besseren Pankcast machen können, dann auf patreon.com/derPankcast kann das getan werden. Eine E-Mail könnt ihr uns schreiben an podcast@drpeng.de und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen auf iTunes oder auch auf den anderen Plattformen über Herzen, Daumen, Brezeln, was es so alles gibt.
Ach so, ich würde einfach eine kurze Entschuldigung. Wenn ihr Ideen habt für Off-Duty-Themen, dann immer her damit, gerne. Wenn ihr wissen wollt, wie denken wir über Schmalzgebäck etc. nach und was sind unsere Meinung zu den neuesten Geschehnissen im Bereich
Photovoltaik,
genau das und vieles mehr, können wir alles besprechen, das machen wir gerne, bitte.
Danke. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao. Ja.
Ciao.
Klein Frechter.
It's been a minute since we kicked it, but not a minute more. Minutes measure lifetimes in rhyme forevermore. Minutes measure time, but time is meaningless. So time has no meaning no more, but I digress. Where you been, my minute? Lost in my time. No need to put you in it, cause you be every rhyme. You be every thought, ever thought, every breath. I be what you wrought, I am not what you have left.
I am but the memory of minutes that have passed. You remain the answer to the question never asked. For time is just a mask, it don't heal no wounds. Same night sky, same stars, same moon.